Motorradgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Bevor ich den begrüße, erstmal ein herzliches Hallo Michel. Ich freue mich mega, 50 Folgen jetzt mit dir hier abgefeiert zu haben. Also erstmal Hallo Michel.
Ja, Hallöchen. Das ist ja quasi dieses Jahr schon der zweite Runde Geburtstag sozusagen, nach meinem 40. jetzt der 50. Podcast. Chapeau. Ich kann mich nur wiederholen, was ich in der letzten Folge schon hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei so lange miteinander aushalten in dieser illustren Runde.
Das stimmt. Und um die Spannung direkt vorweg rauszunehmen, die wir das letzte Mal künstlich aufgebaut haben, auch mit dabei zu unserer Jubiläumsausgabe erneut Stefan Röttger von Skillskin, unser Experte rund um das Thema Sicherheitsbekleidung. Hallo Stefan.
Hi Jan, hallo Michel, auch von mir herzlichsten Glückwunsch zur 50. Sendung. Ich meine, mir war klar, dass das 50 erreicht. Ja, nochmal alles Gute dafür und ich denke, die 100 kriegt ihr locker voll.
Das war dir damals schon klar, als du das Intro gehört hast, ne? War
natürlich,
sofort,
natürlich. Ja. Allein
und
die Idee war schon Burner.
Was ich an dieser Stelle noch hinterher schießen muss, fällt mir jetzt just ein. Wir haben nämlich diese Woche noch ein Jubiläum zu feiern, beziehungsweise nicht wir, sondern einer unserer Gäste. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Horst Seiger, der diese Woche seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Also Horst, viele Grüße auch an dieser Stelle von Jan und mir. Und wir hoffen. Und
ich
Stefan natürlich.
Bitte.
Entschuldige.
Hey, Stefan. Es Seiger kriegt von mir auf jeden Fall auch hier Grüße nochmal. Also ich bitte euch.
Also, ihr habt es gehört. Stefan auch, großer Horst Seiger-Fan. Ich bin mir ganz sicher, Horst, wenn ihr euch das nächste Mal trefft, Stefan lädt dich auf ein lecker Weinchen ein. Da könnt ihr nochmal drauf anstoßen. Und wie gesagt, von unserer Seite auch alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen natürlich noch eine möglichst schnelle Genesungszeit, damit wir dich ganz, ganz bald wieder auf dem Motorrad sehen.
Und lecker Wein, ich bin hier gerade das Anti-System von lecker, ganz klassisch zum Gasgeflüster-Stammtisch, habe ich natürlich auch wieder eine halbe leckeres, helles Bier bei mir. Und weil ich, es ist Freitagabend, kurz vor 7, aber gerade so einen kleinen Japp bekommen habe, was zu essen, da habe ich mir dazu einen Kinderpinguin geholt. Und ich muss sagen, das sah am Kühlschrank noch ganz nett aus, aber während ich jetzt hier diesen Kinderpinguin esse und dazu Bier getrunken habe, kam mir, dass es schon echt ganz schön ekelhaft ist. Ich hoffe, es sei mir verziehen an der Stelle.
Also an dieser Stelle muss ich noch direkt nachhaken. Ne? Jan isst natürlich keinen echten Kinderpinguin, so wie er es jetzt zweimal gesagt hat. Keine Sorge an unsere Nabu-Fans, die hier gerade mithören. Er ist ein Kinderpinguin. Also keine lebenden Tiere werden hier während der Sendung verspeist, sondern Schokoriegel aus dem Kühlregal.
Ich heißt bin das sehr so? Froh, an eurem Paketen teilhaben zu dürfen.
Aber ja. Kommen wir zum Wesentlichen. In der letzten Folge hatten wir es ja so ein bisschen angeteasert und da war das auch sehr praktisch, dass Stefan dabei war. Wir hatten eine Woche Pause zwischendrin. Das lag daran, dass ich mich eine Woche rausgenommen habe und mit dem Motorrad unterwegs war. In der Schweiz, im schönen Tessin, war ein hervorragender Trip. Die Inhalte können wir nochmal in einer anderen Folge besprechen, was ich da wieder alles Spannendes erlebt habe. Da brauchen wir einen neuen Jingle, so die Erlebnisse des kleinen Jan unterwegs. Was aber maßgeblich war an dieser Tour, war, dass es auch gleichzeitig eine Premiere mit einer neuen Sicherheitsbekleidung war. Denn ich habe es angekündigt, mein alter Lederkombi ist mir einfach zu klein geworden oder ich bin dem zu dick geworden. Das kann man halten, wie man will. Und es musste kurzfristig was Neues her. Und so habe ich, inspiriert von dem letzten Gespräch mit Stefan, mich kurzerhand entschlossen, da was Neues zu kaufen. Stefan, erst nochmal an dich. Herzlichen Dank auch für die Einblicke aus der letzten Folge. Wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ganz viele Fragen, die wir heute auch stellen wollen und die wir heute auch stellen werden. Das war schon mal ganz toll. Aber du hast mir dann nämlich auch persönlich super gut geholfen. Ich war hier wieder bei einem kleinen Einzelhändler zum Anprobieren von Lederkombis. Und da ist nämlich auch schon die erste Zuschauerfrage gewesen. Worauf sollte man denn eigentlich so achten, wenn man sich ein Lederkombi kauft? Also gehen wir mal davon aus, jemand hat sich jetzt schon entschieden, so wie ich. Ich möchte Leder und nicht Textil. Grundsätzliche Frage. Ein versus Zweiteiler haben wir ja schon gesprochen. Wer mehr im Café sitzt, sollte eher zum Zweiteiler greifen. Wer eher zum auf dem Motorrad sitzt, ein Einteiler. So habe ich das auch gehandhabt, deswegen der Einteiler. Ich als absoluter Kacknoob und Nicht-Experte bin natürlich im ersten Blick so ein bisschen in eine gewisse Preiskategorie gegangen, wo ich gesagt habe, das lässt mein Geldbeutel in dem Falle jetzt zu. Kenne natürlich die namhaften Hersteller, sagen wir es mal so, ganz einfach. Habe mich ein bisschen auf die Erfahrungen der Verkäufer auch verlassen und bin dann aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch platt so ein bisschen nach der Optik gegangen. Es musste ein bisschen blau mit drin sein, wie mein Motorrad. Und dann hört es aber eigentlich schon auf. Ich habe dann einfach einen angezogen und habe dich dann angerufen per Videotelefonat. Und du hast dir das Ding dann genauer angeschaut und eigentlich so ein bisschen für mich diesen Job übernommen. Worauf muss man achten? Und da sind wir jetzt alle gespannt. Stefan, worauf muss man denn achten?
Also ganz kurz, bevor der Stefan erklärt, muss ich an der Stelle sagen, das sollte doch eigentlich der gute, fachkundige Angestellte vom Einzelhändler auch genauso gut wissen.
Ja, der hat mir auch so ein paar Produkte dann genannt, aber ich kann jetzt nicht für den stellvertretend übernehmen, was der dann sagt. Ich wusste ja, aber schon grob.
Du, wieso Produkte? Du willst doch jetzt drauf, worauf muss ich achten, wenn ich ein Kombi kaufe? Da ist das Produkt doch erstmal egal. Ich nehme an, Stefan, du wirst ja wahrscheinlich jetzt auch irgendwas sagen in Richtung, keine Ahnung, Passform, Größenauswahl, Sitzposition oder sowas, nehme ich an. Richtig?
Ja, klar, das sind die Basics. Aber in erster Linie hat der Jan einen interessanten Satz gesagt. Man soll sich nicht auf eine Marke festlegen. Wenn du nach der Optik siehst, guckst du einfach da, wo du am besten reinpasst. Weil jeder Hersteller hat sein eigenes Konzept vom Schnitt her. Die alle Größen, die es gibt, sind keine genormten DIN-Größen. Ja, deswegen ist zum Beispiel der Speedy-Kombi bei dir, Michel, etwas breiter geschnitten, richtig? Obwohl der ein paar, wo auch kräftige Jungs reinpassen. Dazu müsst du ein paar Bier mehr trinken, letztendlich. Ja, und die gleiche Größe zu nehmen, genommen für den anderen Italiener zum Beispiel, für Dainese, wird bei dir überhaupt nicht passen. Warum? Die haben eine andere Proportion da mit drin. Und du hast einen Alpine Stars genommen, weil nun mal die Italos bekannt dafür sind, für ihre, sagen wir mal, tollen Geschmack letztendlich. Ja? Die sind immer toll aus, die Sachen. So, aber das Manko ist eben, bei den Italienern, sie machen auch den Schwerpunkt in die Optik. Verarbeitung bei allen gleich gut. Ja? Gleiches Leder, mal besser, mal schlechter, aber alles im grünen Bereich, dicke im grünen Bereich. Jetzt nur, wo es drauf ankommt, ist, was für einen Schnitt habe ich da drin? Das hat man letztens schon mal kurz angesprochen. Wenn mir angenommen ist 1,80, 80 Kilo, im Durchschnitt ist heute die Größe 52, ja, als Normmaß. So, jetzt habe ich es für 80 Kilo. Habe ich jetzt ein breites Becken, ein schmales Becken? Habe ich eine Plauze, habe ich keine Plauze? Bin ich 80 Kilo Muskelmasse oder 80 Kilo Bierwampe? Da fängt es halt schon an. Ne? Deswegen sind die Anhalte, die Branche dir vorgibt, sau schwer für dich als Konsument anzuprobieren. Ja, dann kommt noch hinzu, der eine hat einen harten Protektor, einen kleinen Protektor, einen schwabbligen Protektor, einen grünen Protektor, einen gelben und einen blauen. Ja, und leider hocken die aber alle nicht auf der Ellenbogenhöhe. Warum? Weil wenn du 1,80, 80 Kilo hast, gibt es auch noch unterschiedliche Oberarm- und Unterarmlängen letztendlich. Und diese ganze Bekleidungstechnik, die müsste eigentlich in die heutigen Kombis komplett mit eingeflossen sein, ja, zumal zu dem Preis. Die Zeiten, wo es nur ums Leder geht, was für ein Protektor, welche CE-Norm, hey, das hören wir jetzt seit 30 Jahren, wie oft denn noch? Und ob ich jetzt ein Dunkelblau habe von letztem Jahr oder Hellblau von diesem Jahr, das Thema ist, die meisten Fahrer, die uns anrufen und wo wir auch helfen, wie dir, Jan, zum Beispiel, mit dem Videocall, ist ganz einfach, sie passen nirgendwo rein. Und der Handel, um die Frage von dir zu beantworten, Michael, ist ganz einfach. Ein Händler, der jetzt diese Marke, dieses Modell hat, kann ja auch das nur verkaufen. Der sagt ja, nee, pass mal auf, nö, nimm das nicht. Das passt dir nicht richtig.
Ne? Also habe ich...
Da kommt der Spruch also daher, es wird noch weiter, es dehnt sich noch, man muss das so tragen, der Bauch passt dann besser rein, beziehungsweise du musst dich ja auch aufrecht hinstellen können.
Also können wir schon mal mit dem ersten Gerücht aufheben, Leder dehnt sich nicht mehr. Es muss einfach passen.
Ach so, ein Quatsch. Der Punkt ist, na klar dehnt sich Leder, aber es muss auch zusammengenäht werden. Das muss mir jedem mal erzählen, wie sich eine Naht, die aus Garn besteht, dehnen soll. Hä? Hallo?
Also das ist meines Wissens ja auch bei den neueren Kombis noch problematischer, die jetzt diese Kevlar-Nähte in Teilen haben, wo ja tatsächlich überhaupt gar nichts flexibel ist. Aber das wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, sondern so zusammenfassend quasi als ersten Tipp für die Kombi-Auswahl, vielleicht noch viel intensiver, als es logischerweise bei normalen Kleidungsstücken der Fall ist, so viel wie möglich anprobieren und Läden und auch unterschiedliche Läden und Marken durchprobieren und sich jetzt nicht unbedingt von der Optik leiten lassen, ja, sondern das suchen, was halt einfach genau am nächsten an der eigentlichen Passform dran ist.
Pass auf, genau, was wichtig ist, wir haben ja über 7000 Kombis geändert und modifiziert. Und ich habe immer die Jungs gefragt oder auch die Mädels, pass mal auf, warum hast du das gekauft? Ja? Weil der Punkt ist, wenn du eine Hose kaufst, eine Jacke kaufst, kannst du sie auch anziehen. Das Thema ist, wenn du eine Lederkombi kaufst, da ist kein Unterschied drin. Dieses Hemmnis, ich habe ja keine Ahnung von Motorradbekleidung. Du musst keine Ahnung haben. Zieh es einfach an mit Rückenpanzer, ja, und setz dich einfach hin. Und achte drauf, ob dich der Kragen stört, ob du gewürgt wirst bei Vollgas, ob der Protektor auf der Ellenbogen sitzt, ob dir die Hände einschlafen, ob der Schritt in Ordnung ist und ob die Knie drücken. Die meisten ist ja wohl, wo die Knie drücken. So, dazu brauchst du keinen Händler, keinen Verkäufer, zumal ja heutzutage die meisten Sachen eh online gekauft werden. Ja, so, das sind die Punkte. So wie du es verwendest, wie es im Stehen passt, ist dann wichtig, wenn du durch die Gegend läufst und stehst. Du fährst aber damit. Also das Wichtige, geh in eine Sitzposition. Und wenn das da dich nicht stört, hast du selber festgelegt, ey komm, das reicht.
Mehr das kann ich vielleicht mal kurz da an der Stelle nämlich anbringen. Also, ich hatte diesen Lederkombi an, ich hatte mir den schon mal ausgeschaut. Man muss der Fairness halber dazu sagen, deswegen auch gar nicht so sehr der Fokus gewesen auf den Verkäufer. Denn ich hatte mit Stefan im Vorfeld schon mal gesprochen, auch über das Modell, habe dessen Einschätzung dazu geholt und war mir schon ziemlich sicher, wo der Weg im Regal hingeht. Und dann habe ich das angezogen und dachte am ersten Moment, Alter, was passiert hier? Wie soll das jemals passen? Stand da im Laden noch mit FFP2-Maske, ein kleiner Laden hier in München, gebuttert wie Hulle. Und bewegt mich wie der letzte Mensch zum Motorrad. Also der dachten wahrscheinlich alle irgendwie, hier kommt gerade der Zombie-Aufmarsch. Und dann habe ich mich aber aufs Motorrad gesetzt und mitten mal fühlte ich mich wie ein junger Gott. Es war ein Traum. Also man dachte wirklich, oder ich dachte wirklich, ich hätte jetzt irgendwie nur noch Jogginghose an oder was. Weil in dem Moment, wo ich mich da hingesetzt habe, die Knie in den entsprechenden Winkel fielen, der Oberkörper so ein bisschen nach vorne ging, die Arme am Lenker waren, hat es auf einmal gepasst und als ich dann auch später gefahren bin, ich hatte nämlich genau die Problematik, dass mein vorheriger Kombi einfach zu klein geworden ist, ich massiv Druck auf dem Knie verspürt habe, wenn ich da drauf saß. Im Stehen ging es wiederum, ja, aber wir haben es jetzt schon eingangs erwähnt, es geht ja nicht um Stehen, aber auf dem Motorrad war es richtig Kraft, auch wenn man sich darauf bewegt hat, den Arsch zur Seite zu bringen.
Jan?
Selbstverständlich, Stefan.
Ein Satz nur, weil wieso passt die Kombi nicht mehr? Wenn dir, du kannst dicker werden, aber du wächst da nicht mehr. Das Thema ist, wenn dir das Knie wehgetan hat, ist es egal, ob du 10 Kilo zu- oder abnimmst. Die Länge bleibt die gleiche.
Ja.
Also hat das Knie nie richtig auf deinen Körper gepasst.
Ja, wobei ich da sagen muss, ich habe die gekauft vor 11 Jahren. Ich glaube, ich habe seither echt 15 Kilo zugelegt.
Und die Knie bekommen.
Am Knie. Schrumpfleder.
Nee, also es ging ja auch um andere Themen. Ich habe mit dem Knie altersbedingt tatsächlich einfach noch ein bisschen Probleme bekommen. Ich glaube, ich bin da einfach 31.
Oh, da hast du recht. Da empfehle ich dir
muss ich wirklich
Cabrio. Ist super kniefreundlich.
In dem Alter ist der Stefan noch täglich aus Flugzeugen gesprungen. Mit und ohne Fallschirm. Das hat ihm gar nichts gemacht. Ja. Und jetzt ist es.
Die verweichlichte Generation. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, also es ist einfach klar, mein vorheriger Kombi hat einfach nicht gepasst. Das war nix. Damals habe ich mir auch einfach nicht die Gedanken gemacht, glaube ich. Da war es noch mehr stilorientiert. Die hat auch farblich. Ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall fahre ich dann das erste Mal mit Motorrad in die entsprechenden Kurven und gehe so ein bisschen in eine andere Körperposition und wow, auf einmal ist mein Knie einfach zur Seite weggefallen. Und nein. Davor war es, doch, ich sag's
ja,
Stefan.
Physik, ja.
Ja, und davor war das ein Kampf, was ich an Kraft gebraucht habe auf dem Motorrad. Das war wirklich, wirklich geil. Also ich muss sagen, eine Woche Bewährungstest komplett bestanden. War derbe, aber jetzt trotzdem nochmal zurück, weil das eine ist natürlich so dieses Gefühl und das hatte ich schon ganz gut, als ich dann da drauf saß und habe gedacht, so ja, das passt. Trotzdem hast du dann nochmal per Kamera eben drauf geschaut. Und wenn man jetzt von außen drauf schaut auf so einen Kombi, worauf hast du geachtet?
Du, im Grunde sind die drei Sachen, dass du, wenn du auf dem Motorrad sitzt, der Kragen oben ordentlich sitzt mit der Rückenlänge. Das siehst du bei Vollgas letztendlich, ob du genügend noch Reserven hast oder fuhr nach hinten gezogen wirst. Mhm. Das sehe ich schon, wo der Flügelchen vom Hals oben, wo der Kragen ansetzt. Dann als allererstes, was fast jeder Fahrer Probleme hat, ist der Kniebereich. Weil komischerweise einfach, sag mal, sorry, jetzt bin ich mal ein bisschen arrogant, die Branche fast nicht in der Lage ist, mal endlich zu kapieren, dass eine Kniescheibe im Hang-Off, ja, zwischen dem Stehen und dem Aufsetzen 6 Zentimeter unterschiedlich ist. Deswegen brauche ich den Lederstretch vor dem Knie und nicht irgendwo am Oberschenkel, ja, und zwar den Stretch so positioniert, dass der auch stretcht. Und zwar im abgewinkelten Bein, nicht im senkrechten. Ja, das heißt also, viele bauen diese Materialien rein, aber du kriegst nicht dieses Mehrmaß nicht bei raus. Und dann drückst du dir jedes Mal mit der Kniescheibe gegen den Protektor. Und wenn du Pech hast, hast du so einen kleinen CE-Protektor da drin, ja, der eh schon wehtut, bevor du draufgefallen bist. Und wenn der Schrittstretch, den nennen wir X-Cut, ja, diese X-Konstruktion von der Leiste und Oberschenkeln, auch nicht in dem Leistenbereich sitzt, sondern irgendwo drüber oder drunter, fehlen dir dort auch nochmal 2 Zentimeter. Und dann ziehst du die ganze Zeit mit deinem Kniedruck, mit dem 45-Grad-Winkel, ja, den Protektor dir aus der Leiste raus und probierst irgendwie aufzusetzen. Und das abzukürzen, meine Frage zu beantworten, ist ganz einfach, die Kniekappe, die die meisten drauf haben, muss etwas nach oben abstehen. Ja, als wenn du so Hochwasser im Knie hättest letztendlich. Und dann sitzt auch der Knieschleifer richtig. Ja, es sei denn, du hast den Knieschleifer falsch montiert bekommen, wo es ab Werk, wo auch die Klettflächen nicht stimmen. So, das jetzt, sagen wir mal, in einem Interview, wo wir keine Bilder haben, das zu zeigen, ist zu erklären, ist sehr schwer. Da könnte man mal mit mich, soll man mal ein Video machen oder sowas, und man mal ganz kurz so 5 Minuten sagen, pass auf, Einkaufsführer, ja, achte da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, dann hätten wir es besser als Gebrauchsanweisung für jedermann umsetzen können.
Okay, aber die wichtigsten Punkte, jetzt mal abgesehen von der Positionierung von dem Knieschleifern und den Kletz etc., sind einfach die, dass wenn ich eben in sitzender Position bin, so hat es der Fan schon mal angedeutet, und vor allen Dingen in der Vollgasposition nicht gewürgt werde, genau. dass der Kombi, genau, Kombi im Nackenbereich halt irgendwie absteht oder so und im Kniebereich einfach kein Druck kein entsteht Druck. Und der Stretch halt in angewinkelter Position flexibel ist und mitstretcht und halt da den Spielraum schafft für Motorrad-Sitzposition. Genau.
Und lasst euch bitte Zeit, wenn ihr Kombi anprobiert, von 10 Minuten. Setzt euch 10 Minuten hin. Nicht rumturnen, nicht Liegestütze machen, mach's am Motorrad auch nicht. Der Punkt ist definitiv, hock dich auf den Hocker und bleib 10 Minuten sitzen mit den Hacken nach hinten. Ja? Und wenn dir dann irgendwas wehtut oder du dich dann ausziehst und umziehst und siehst Druckstellen an deinem Körper, dann weißt du schon, ey, eine Stunde auf dem Moped halte ich nicht aus, wenn schon 10 Minuten am Hocker nicht funktionieren.
Jetzt hast du ja gerade eben schon die Passform beschrieben. Also da hatten wir das Thema, so viele Kombi-Hersteller wie möglich anzuprobieren, um die passende Größe in Anführungsstrichen zu finden.
Für deinen Körper, genau.
Genau. Und die Anpassungsfähigkeit des Kombis auf die Fahrposition auf dem Motorrad. Du hast aber gerade eben auch schon den Protektor, den kleinen CE-Protektor angeboten. Und dazu kam nämlich tatsächlich auch eine Frage von unserem Stammhörer KVZ oder KVZZ. Der hat nämlich tatsächlich gefragt, ob alle Hersteller deines Wissens nach, also ich sag mal die großen, gängigen, bekannten Marken, nur die CE-Norm erfüllen oder ob es da in den Protektoren, die da verbaut werden, auch Variationen gibt und Protektoren dabei sind, die über diesem normalen CE-Norm-Level liegen.
Also erfüllen tun sie alle diese Norm gemäß dem Level 1 oder Level 2. Haben eine Größenangabe zwischen A und B, die das Reglement, sprich die Norm, festlegt. Ich sag so, wir sind mit die wenigen, die enorm drüber liegen, wovon die PS geschrieben hat, die Zeitschrift, im Grunde müsste es für die Paramount-Protektoren von Skillskin eine Norm 3 und also ein Level 3 und 4 geben können. Und damit sich der Kunde wirklich orientiert, wo der große Unterschied drin ist. Die direkte Frage ist, die industriell gefertigten Kombis, das sind immer die großen Kombimarken letztendlich, erfüllen alle nur diese CE-Norm.
Ja? Und das ist dabei auch egal, ob ich jetzt, sagen wir mal, bei Denese eine Kombi kaufe für 1.000 Euro oder die 2.500 Euro Kombi. die Protektoren, die quasi drin sind, sind die identisch, sind die gleichen.
Das ist halt eben das, wo ich sagen muss, ja. Und wo zwischen einer Low-Budget-Kombi, Einstiegskombi-Modell, sagen wir mal von einer Marke XYZ, kostet die 800 Euro, die hat den gleichen Protektor drin, wie die für 6.000 Euro mit dem zusätzlichen Airbag. Da sind keine Unterschiede in der Größe, in der Beschaffenheit oder im Protektor an sich selbst. Ja, selbst die Nachrüstprotektoren, die angeboten werden, erfüllen soeben nur die CE-Norm. Das heißt, wenn du also viel Geld ausgibst, wird immer auf den Airbag geachtet oder auf das Leder, auf die Verarbeitung, auf den Brand. Aber es ist in allen Modellen der Minimalschutz fürs Gelenk drin. Bei allen.
Jetzt muss ich, du hast gerade von Nachrüstprotektoren gesprochen. Das gibt quasi
Minimengen zum Nachrüsten. Ja.
Also von den Herstellern für die Kombis oder also jetzt von Danese für Modell X zum
Beispiel? Ob du jetzt X nimmst, ob du jetzt Held nimmst, ob du Gimoto nimmst, die bieten ja auch ihre Protektoren zum Umrüsten und Nachrüsten auch noch entsprechend an.
Ne? Ah, okay, alles klar. Verstehe. Ja. Also ich könnte jetzt eine Jacke XY mit einem Alpine Stars Protektor kombinieren, also mit so einem Nachrüstkombi.
Wenn es passen würde, wohlgemerkt. Aber meistens passt ja alles gar nicht, weil der Protektor könnte vielleicht schon hinhauen letztendlich. Nur, wie machst du denn fest? Weißt du, warum? Weil ja alle nur ihre eigene Größe haben letztendlich. Also weil der Appell, wo ich sage das auf, die Firma Skillskin braucht den größten Protektor, der am bequemsten und am sichersten ist, der passt aber in keine andere Tasche rein. Warum? So groß arbeitet keiner. Und dass sich hier nur ums Gelenk kümmert und nicht um die Sturzstelle an sich, haben wir überall nur diesen Wunderunfall, wo wir genau einen Ellenbogen treffen müssen. Oder genau die Kniescheibe. Und wenn du daneben haust, hast du halt die Kniescheibe ganz, aber die Bänder halt kaputt und die Sehnen und die Muskeln.
Das bringt mich zu dem Punkt überhaupt mit zusätzlichen Protektoren. Da hat uns auch Daniel geschrieben auf Instagram, dass er sich regelmäßig bei dir eben auch die Paramount-Protektoren nachrüsten lässt und Thema Komfort, also nicht nur Schutz, sieht er eben auch als maßgebliche Kaufentscheidung, sondern dass er tatsächlich auch einen erhöhten Tragekomfort dadurch hat. Also es schließt sich nicht unbedingt aus, dass größere Protektoren nicht mit dem Tragekomfort einhergehen. Das möchte ich nur mal als User-Feedback hier auch spiegeln. Aber was ich noch in diesem Kontext anbringen wollte, war eine andere Frage. Du hast es angebracht, auch die günstigsten Lederkombis haben sozusagen die gleichen CE-Protektoren drin. Bringt mich aber trotzdem zu der Frage, was können denn eigentlich die ganz, ich nenne es mal, billigen Eigenmarken von den Garten herstellen? Ich glaube, Lewis hat zum Beispiel Pro-Biker und sowas, wo du so ein Lederkombi auch mal für 200, 300 Euro bekommst. Ich höre raus, gleiche CE-Protektoren drin, können die noch was? Oder geht das dann alles zulasten des Leders, Reißfähigkeit und Abrieb und was weiß ich da alles noch eine Rolle spielt?
So ganz ehrlich, ich meine, wenn ich ein Rad kaufe, muss das rund sein, richtig? So, und ein Kombi für 200, 300 Euro, kann das Rad nicht rund sein. Das ist der Punkt. Aber um auf den Protektor zu kommen, das was ich ja immer seit Jahren moniere, ist ja letztendlich, du zahlst zwischen 200 und 6.000 Euro für eine Kombi und der Protektor ist das, was keinen interessiert, was am wenigsten Innovation hat und was am wenigsten verbessert oder erneuert wird alle paar Jahre. Ja, es wird immer nur ums Leder gefeilscht, um irgendwelche Kevlar-Nähte, die kein Schwein braucht, weil was nützt mir denn ein Kevlar-Garn, wenn das Leder dazu nicht reißt, sicher genug ist, dick genug ist. Ja, dann kommt noch die Mischkalkulation rein zwischen dem Leder und dem Kevlar-Stretch. Ist der Kevlar-Stretch aus Kevlar oder ist nur noch ein Stretch? Wie ist die Reißfestigkeit mit Kevlar-Garn und Känguru-Leder? In welcher Dicke ist das Känguru-Leder? 0,9, wie es üblich ist, das dünne, leichte oder unseres 1,2, 1,3, das dicke, schwere, was als einziges dann wirklich reißfester ist.
Das ist aber alles das so heißt, komplex. Um mal, wenn dir jetzt ein Kunde käme mit eben so einer besagten 200 Euro Lederkombi und sagen würde, Stefan, pack mir da Protektoren rein. Würdest du das noch machen oder würdest du sagen, nee, pass mal auf.
Haben wir ganz oft. Es gibt Folgendes. Fährst du auf der Straße, komm vorbei. Besser für mich als Stoff. Ja? Warum? Stoff reißt nun mal schneller und hat nicht die Abriebfestigkeit wie Leder. Punkt. So. Also, und Leder ist auch kühler als diese 20 Membranen da drin. Ist eine Geschmackssache, ist egal. Der Punkt ist, wenn ihm der Kombi passt und wir müssen dann nur diese CE-Protektörchen rausschmeißen und unter reinbauen, hat er doch im Grunde den Sinn erfüllt, ich rutsche nicht 200 Meter über die Straße, ich knall aber mit meinen Knochen drauf und damit der Knochen ganz bleibt, brauche ich einen ordentlichen Protektor. Ja, und in der Zeit im Jahr 2021 ist es machbar, dass viele Brüche vermieden werden können. Wenn du aber immer noch den Stand hast wie vor 20 Jahren, ja, und hast aber die Motorräder weiterentwickelt und die Aufprallgeschwindigkeit und so weiter, ne, könnte man im Grunde durch, was wir ja geschafft haben, definitiv, auch die Verletzungsgefahr reduzieren. Auf null kriegst du es nicht. Aber Fakt ist doch, bau groß, bau bequem und bau sicher. Nur dazu musst du mal endlich deinen Kopf anstrengen, ja, und nicht ein Design machen, sondern der alte Spruch, Form follows Function. Ne? Und das ist das Undankbare, eben ein Protektor siehst du nicht. Der sieht nach nichts aus und so weiter. Du hast einen Prozessor im Computer. Alle kaufen sich einen PC mit einem schnellen Prozessor. Da ist es verstanden. Bei einer Motorradbekleidung, egal was es ist, Jeanshose, Textil, Billigartikel, Lederkombi, denkt keiner über den Sinn überhaupt nach, dass im Grunde eine Motorradkleidung der Halter deines Knochenschutzes sein sollte.
Aber Protektoren verstanden, trotzdem das Thema. Leiden die denn maßgeblich in ihren Abriebfestigkeiten, in den Nähten? Also wenn ich jetzt eine 200-Euro Lederkombi kaufe und ich gehe jetzt mal nicht von dem Einschlag aus, sondern einfach von irgendwie Rutschen, was weiß ich, ja? Bedeutet das, dass diese...
Ja.
Bedeutet das, dass diese 200-Euro-Kombis dafür sorgen, dass ich mich eher verbrenne, dass eher das Leder durch ist, dass irgendwo eine Naht aufreißt? Muss ich mir da Sorgen machen bei dem heutigen Industriestandard?
Ganz ehrlich, was kostet Leder, was kostet die aber zusammenzuarbeiten? Was kostet der Protektor? Würdest du mit einem 30-Euro-Reifen auf der Rennstrecke fahren oder Gas geben auf der Straße mit deinen 150 PS? Nein. Also eine Lederkombi für 200 Euro oder 300 Euro zum regulären UVP oder unsere berühmten Maßanfertigungen bis 450 im Wunschdesign, im Wunschbranding, die auch angeboten werden aus anderen Ländern letztendlich. Ich meine, da dürfte der Menschenverstand einem selbst erklären, dass Geiz ist geil von mir aus, aber sich irgendwann rächt.
Ja.
Und mein Appell für den ersten Satz eben ist gewesen, Jungs, werdet, auch die Mädels, werdet eigenverantwortlich mit den Sachen, die ihr euch da anzieht. Ihr lauft privat ordentlich rum, ihr geht raus feiern, ihr geht sonst irgendwas machen, dann könnt ihr euch auch ordentlich anziehen, wenn was passen sollte, auf dem Motorradbereich. Und wenn was super billig ist, mit dem Primark-T-Shirt für 99 Cent, gehe ich auch nicht auf eine Haute-Couture-Einladung, oder? So, dann kannst du schon ganz klar, dass ich mit dem 200-Euro-Kombi, ja, zwar besser geschützt bin, als nackt zu fahren, aber keine Ansprüche stellen dürfte. Mhm. Zieh mal die Mehrwertsteuer ab bei 200 Euro, zieh mal die Händlermarge ab und denk mal drüber nach, was das Ding wirklich kosten würde. Mhm. Dann reden wir über einen Herstellungspreis, ja, mal grob von 60, 70 Euro. Ja, da rechnen wir noch den Versand obendrauf, den Zoll obendrauf und dann frag dich mal, ob ich das wirklich anziehen sollte. Ja, für den Fall der Fälle, ich falle aufs Gesicht und beschwere mich dann, dass es nicht funktioniert. Das ist halt der Punkt. Wer sich sowas kauft, ganz ehrlich, der kann auch in der Badehose Motorrad fahren. Würde ich auch machen. Warum? Habe ich mir Schwitzen wenigstens gespart. Weil eins dürfte klar sein. Dann hol dir lieber einen Textilanzug für 200 Euro. Dann hast du noch mehr dahinter als einen Lederanzug. Das ist ein Naturprodukt. Das kommt nicht von 500 Meter Kunststoffbahnen, die in der Jacke rausnehmen. Das kommt von einem Tier. Allein schon, was da auf der Haut passiert, möchte ich schon gar nicht wissen.
Hm. Ja? Nächste Frage, bevor wir das nämlich vergessen, wir waren vorhin kurz beim Sitzformcheck sozusagen. Ich meine, klar ist, dass wir hier heute den Fokus klar auf Leder legen, aber trotzdem kam auch hier die Frage, lässt sich das so übertragen auf Textil? Vermutlich nicht, weil du natürlich gar nicht so diese Stretch-Einsätze hast. Aber wenn ich jetzt ein Textilkombi kaufe, muss ich da genauso auf diese entsprechenden Protektorensitze achten? Ich meine, es ist ja alles immer eher so ein bisschen locker. Oder geht es da einfach um allgemein fit, dass ich so das Gefühl habe, das sitzt so relativ eng, soweit Textil eben eng sitzen kann? Oder
du Jan, da hast du es genau gesagt, weil das Thema ist, du hast gesagt, du fühlst dich wohl in deiner Kombi. So, das Thema ist, ob du jetzt in Leder fährst oder Textil. Wir machen sehr viele Textilfahrer, weil die sagen, wenn was auf der Rennstrecke funktioniert und die sagen, ich fühle mich saugut damit, warum nicht auch auf den langen Touren? Wir machen viele Le Mans-Fahrer dementsprechend, die unsere Sachen tragen, sprich auch die Innereien davon, die Protektoren, ja, und sagen auf, ey, ist geil. Und wenn die 24-Stunden-Rennen fahren, ist das Feedback darüber für den Straßenfahrer auch gegeben. Natürlich ist ja ganz klar, dass du eben Textil, der genauso sitzen soll wie der Leder letztendlich, auch wenn du ein bisschen Gas gibst dementsprechend, nur hast du halt diesen Stretch nicht oberhalb drin. Aber dass der Protektor ordentlich sitzen muss, im Sitzen, und dich nicht stören darf, ist dasselbe Kriterium. Wenn du mit der Jacke Jacke anhast und an Lenker gehst, sollte der Protektor auch auf Ellenbogenhöhe sein. Und jetzt kommt's. Warum soll denn in einer Textilanzucht, die für Motorradfahrer geschneidert ist, der Ellenbogen schlechter oder besser sitzen als in einem Lederanzug? Wenn die Jacke so weit ist, dann haben die da Motorjacke draufgeschrieben, ist aber keine. Weil wenn ich doch im Leder fahren kann und du im Grunde den Lederanzug aus Stoff nähen würdest, würdest du auch passen, oder nicht?
Ja, aber ich meine, diese Textilkombis haben dann ja ganz oft noch ein Innenfutter, dann ziehen die Leute darunter noch ein Pulli, ein T-Shirt, ein Fleece, was weiß ich.
Sollen sie machen, das ist der Umfang. Dann hast du aber alles nicht, was aufträgt, in der Schulter, richtig?
Ja, keine Ahnung, ich habe mich mit Textil noch nicht so viel beschäftigt.
Gut, es ist die Passform letztendlich. Es ist genau, also wenn du Skinny Fit oder Super Skinny nimmst. Geh ganz einfach hin. Wenn du im Motorrad sitzt und einen Arm hast du nach vorne auf dem Hocker, ja, und der Protektor auf der Schulter lässt sich nach hinten rutschen, ist es nicht, weil es eine Textilkombination ist, es ist also eben eine notdürftig zusammengenähte Textilkombi für Motorradfahrer. Weil der Sitz kann genauso ordentlich sein im Textilbereich wie in einem guten Lederbereich. Du weißt aber auch selber von Erfahrung her, dass der Lederbereich auch schlechter sein kann von der Passform her, ja, wie der Textilbereich. Das Thema ist, die Firmen sollen einfach das produzieren, was sie draufschreiben. Ja, und wenn eine Schulter, wenn eine Jacke, egal ob die aus Jeans ist, aus Cordura ist oder aus Leder ist, im Stehen passt und ich damit nicht an den Lenker komme, weil die Schulter gerade geschneidert ist, ist das keine Motorradjacke. Dann ist es eine Lederjacke mit einem Protektor drin. Mhm.
Okay, weitere Frage nochmal zum Textil, bevor der Michel dann, weil der war jetzt hier ganz schweigsam und ich möchte ihn natürlich nicht um seinen Redeanteil kommen lassen.
Er ist heute eh sehr, sehr niedrig, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber das ist mir auch gerade nicht. Das kam mir gerade so.
Das macht er überhaupt gar nichts. Ich bin ja hier auch so ein bisschen für die Fragen.
Ja, genau. Ja,
genau. Immer sehr aufmerksam und lernbereit natürlich auch immer, wenn der Stefan redet. Aber ich möchte dir deine Frage auch nicht abtrünnig machen. Also schieß los.
Andere Frage war zum Thema Textil allgemein. Pass auf, Stefan, trenn dich jetzt von dem Rennstreckenaspekt Hochgeschwindigkeiten, sondern derjenige, der die gestellt hat, hat auch gesagt, er ist sehr smooth unterwegs, eher so der Seefahrer, nenne ich es mal.
Cool.
Ja. Fragt, sind diese Motorrad-Kevlar-Jeans, wie verhalten die sich im Vergleich zu Textil- Sicherheitsklamotten? Also es gibt ja jetzt viel diesen Jeansstoff und so weiter. Sind die sicher und wenn ja, bis zu welchen Geschwindigkeiten?
Du, ich sag ganz ehrlich, wo ich immer sage, guck nach, was drin ist. Die Motorradschutzkleidung definiert sich über Brüche. Ja, Brüche werden vermieden durch Protektion. Dann kommt das zweitschwierigste, das sind die Abriebfestigkeiten, wo ich mir die Haut abschürfen kann. So, es dürfte ganz klar sein, wenn ich eine Straßenbekleidung mir kaufe, ist die nach der Straßennorm getestet und auch konstruiert. Und diese Straßennorm sagt aus 50 km/h. Wenn du jetzt 100 fährst, kannst du selber beantworten, wann das Ding reißt. Dafür ist es nicht gebaut.
Die Frage, glaube ich, zielt darauf ab, sind diese Jeans-Imitate unsicherer als Textilkombis oder sind die auf einem Level?
Was sind Jeans-Imitate?
Ja, diese Kevlar-Jeans Sicherheitsbekleidung halt.
Du musst sehen, ob die Kevlar-Faser einfach nur als Kevlar-Schutz eingenäht ist oder ob der Jeansstoff mit dem Kevlar-Faden gewebt ist als solches. Ich sage nur, es ist für mich etwas, was vom Hauptgrund weggeht. Ich nehme auch in eine normale Baumwoll-Jeans-Hose aus dem Kick von mir aus einen Knieprotektor rein. Ja, einen riesengroßen, mein Knie bleibt ganz, ich kann 20 Minuten auf meinem Protektor rutschen, ja, natürlich ist die Hose kaputt, aber mein Knie bleibt ganz, weil ich einen großen, dicken Protektor darunter habe, auf dem ich rutsche.
Gut, aber da musst du erstmal in den Vierfüßlerstand kommen, dass du da auf dem Knie rumrutscht, muss man dazu sagen.
Du, wo willst du sonst noch rumrutschen? Was hat deine Hose sonst noch drin?
Ja, weiß nicht, aber normalerweise flitzt es dich ja irgendwann auf den Rücken oder rutscht über den Arsch weg, oder nicht?
Du hast aber Kevlar-Jeans. Kevlar-Jeans sind ja nur Hosen und keine Jacken. Darum geht's ja. Also ist der Punkt, hört auf, euch über Textilien aufzuregen. Guckt allgemein rein, was eure Knochen schützt, wie groß ist der Knochenschutz und macht euch dann Gedanken drüber, als zweites Ziel, wie ist die Abriebfestigkeit wegen meiner Haut. Mhm. Okay?
Also an der Stelle mag ich vielleicht auch mit Erfahrungswerten einsteigen, denn ich besitze tatsächlich so eine Hose und wie sich das für mich gehört, bin ich in der Klamotte natürlich auch schon aufs Gesicht gefallen, wie Stefan sagen würde. Und ich glaube, an der Stelle kann man auch so ein bisschen diesen Grundsatz wieder befolgen, der sich ja auch so wie ein roter Faden durch die beiden Episoden jetzt zieht. Man sollte sich einfach vorrangig die Frage stellen, wofür ist das denn gemacht, ne? Also wenn ich mir grundsätzlich eine Jeans-Optik-Motorrad-Klamotte kaufe, dann ist sie natürlich vorrangig dafür da gemacht, dass sie gut aussieht und ich einigermaßen damit entspannt ins Kaffee komme. Und das ist quasi auch meine Lehre und meine Erfahrung mit der entsprechenden Hose. Sie hat mich zwar bei geringen Geschwindigkeiten gut geschützt, aber ich bin auch tatsächlich nur mit, weiß nicht, 30, 35, 40 sowas auf die Nase gefallen. Dafür ist sie da, da hat sie einen guten Job gemacht, ich habe mir nicht wehgetan, konnte drauf sitzen, weiterfahren, war alles easy. Passt. Hose war so ein bisschen angeschliffen, war auch das eine oder andere kleine Löchlein drin. Protektoren haben ihren Job gemacht, aber ich muss an der Stelle auch sagen, ich wollte nicht mit höheren Geschwindigkeiten damit stürzen.
Dafür sind die Sachen im Straßenbereich alle nicht gebaut.
Und eben, was halt noch dazu kommt, ist eben die Passform. Ne? Also ich hatte tatsächlich eben schon eine sehr eng sitzende Kevlar-Jeans, beziehungsweise ist keine Kevlar-Jeans, das ist dieses Dyneema, du kennst das wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Das ist ja auch so ein reißfester, abriebsfester Stoff, ähnlich Kevlar.
Alles, ja.
Und ja. Genau, und die ist eben auch, ich sag mal, skinny und eng anliegend geschnitten und trotzdem ist so viel Bewegung in den Protektoren drin, dass bei Überschlag und höheren Geschwindigkeiten einfach Verdrehen vorprogrammiert ist. Und das ist nett, um so einigermaßen sicher durch die Stadt zu kommen oder vielleicht auch mal zu Oma ins nächste Dorf zum Kaffee zu fahren. Aber ich würde es jetzt nicht zwangsläufig empfehlen und schon gar nicht für größere Geschichten, längere Touren etc.
Jan, du hast es eben gerade schön gesagt, es ist besser, als normal angezogen zu fahren. Deswegen sage ich auch ganz ehrlich, dass wir das alles, was Motorrad ist, unter Schutzkleidung stellen, ist einfach verwirrend. Ja, wenn ich einen Schnittschutzhandschuh habe, weiß ich genau, habe ich diesen Handschuh an, kann ich mich bis da und dahin nicht schneiden. Ja, bin ich jetzt ein Metzger, der hat keinen Kevlar-Handschuh an, der hat diesen Ringhandschuh an, wie Kettenhemdhandschuh an, das entsprechend an. Warum? Weil es 10 Stunden trägt. Das heißt, man darf auf keinen Fall alles unter einen Kamm scheren oder in einen Pott werfen. Es dürfte auch klar sein, dass ich mit einer weiten Kevlar-Jeans, mit einem kleinen Protektor, ne, anders einen Unfall überstehen müsste, als in einer Jeanshose, die ein enges Knie hat, mit einem dicken Protektor, einem großen Protektor, der sich nicht verdrehen kann. Ja? Stellt euch einfach ganz normal vor, lasst euch einfach auf die Knie fallen. Ne? Nimm einfach Inline-Skates letztendlich und denk drüber nach, ach du Scheiße, was tut das weh? Und dann nimm das Ganze mal beschleunigt, verstehst du, mit Beschleunigung, mit nur 30, 40 km/h. Und du weißt selber, die meisten Motorradunfälle im Durchschnitt sind bei 70, 80 km/h. Da ist es immer noch besser, eine Kevlar-Jeans anzuhaben für 99 Euro oder 499 Euro. Aber eins dürfte klar sein, ich bin verletzt. Die Frage ist nur, liege ich jetzt eine Woche im Krankenhaus oder liege ich 2 Wochen im Krankenhaus?
Hm.
Ja, deswegen sage ich der Punkt, mit dieser Norm, die jahrelang keinen interessiert hat, jetzt plötzlich aufgrund des hohen Schutzempfindens, auch durch die Airbag-Diskussion, wo einer mal nachdenkt, was ist überhaupt Schutzkleidung, kriegen wir plötzlich noch die neuen Levels in die Norm mit rein, dass plötzlich alles als Schutzkleidung gilt. Ja? Wie letztens noch sagtest, dass es bei einem großen Vertriebskette mittlerweile Jogginghosen mit Motorradnormen gibt, wovon der Menschenverstand sagt, es dürfte so nicht funktionieren. Ja, ich frage mich jetzt auch, ob ich mich jetzt den Unterschied jetzt siehst, wenn du das nimmst. Wenn ich einen Harley-Fahrer nehme mit einer geilen Kevlar-Jeans, ja, der fährt eh nur 40, 75, 70, 80 und der stürzt. Ist das ein anderer Sturz, als wenn ich auf der Panigale sitze und bei 200 absteige?
Weißt du? Das ist klar. Weil wir noch ganz viele andere Fragen haben, gehe ich nochmal kurz über zur nächsten. Und da lassen wir jetzt mal die Schutzwirkung außen vor, weil das war nicht, glaube ich, die Intention der Person, die hier die Frage gestellt hat. Sondern, ich meine, wir sind hier eh gerade sehr pauschal unterwegs. Aber trotzdem will ich die Frage mal stellen. Was schützt bei extremer Hitze? Besser perforiertes Leder oder Textil, kann man das sagen? Aramidunterwäsche plus Standardkleidung oder doch lieber Protektorenhemd und Flattershirt?
Es gibt Aramidunterwäsche? Ist das so eine Art Keuschheitsgürtel für nach 2000er Jahre oder was?
Das habe ich was noch ist nie denn Aramid? Jetzt muss ich doch mal direkt.
Du, der Punkt ist, also einfach das Thema ist.
Also warte mal, ich möchte mal kurz einwerfen. Mein neuer Einteiler hat nicht ein Öffnungsschlitz oder so ein Reißverschluss, wo du irgendwas öffnen kannst. Das hatte mein Zweiteiler noch. Ja, das hatte mein Zweiteiler noch. Der hatte hier so hier an den Armen, konntest du so einen Reißverschluss aufmachen, hinten am Rücken, warm, kalt. Aber ich meine, Zweiteiler bist du halt auch im Normalfall anders unterwegs als mit einem Einteiler. Aber ich war dann umso mehr jetzt, wir waren bei 34 Grad in der Schweiz unterwegs, geil überrascht, weil der natürlich aufgrund der fehlenden Reißverschlüsse im Hüftbereich viel größer und viel länger eine perforierte Fläche hatte, wie geil durchlüftet dieser Einteiler war. Es war der Hammer. Aber ja, Stefan, zurück zu dir.
Das kommt jetzt nicht, weil da Luft reinkommt, sondern weil der Hitzestau durch die Perforation entweichen kann.
Aha.
Aha. Warum? Wenn du auf deinem Motorrad sitzt, ja, und hast die Scheibe vom Cockpit vor dir, erreicht dein Oberkörper gar keine Luft. Verstehst du? Das ja. Thema ist nämlich, das ist auch so ein, sagen wir mal, über Jahrzehnte so ein Ammenmärchen, die Perforation in erster Linie im Leder ist dafür da, dass der Hitzestau und wenn du extrem schwitzt, ja, nach außen kann. Und wenn du dann dich mal erhebst und den Gegenwind kriegst, dann spürst du dieses oh, herrlich. Ja? Und wenn du eine Plastikklamotte trägst, wie Textilsachen alles sind, es ist alles Kunststoff, es ist schön, außen Top-Hits, innen Geschmack. Ja?
Schön durchgebuttert, angegart.
Natürlich. Deswegen baust du da 217 Reißverschlüsse rein und ich schwitze immer noch, weil ich habe 4 Membranen drin und 3 Innenfutter, die ich vergessen habe rauszunehmen, weil ich alles trage, falls es mal regnen sollte, falls es hageln sollte, ja, habe ich ja mein 20 in 1 alles an. So. Und kann natürlich auch super geil damit alles machen, weil ich kann ja alles aufmachen. Nur das Thema ist eben halt, ich kann selten da was öffnen, wo ich schwitze wie eine Sau. Und jeder weiß, wer Sport macht und mal ein graues T-Shirt getragen hat, ja, der weiß, wo die Schweißflecken entstehen. Hm. Und guck mal in eine Textil-Jeansjacke, Dings-Hemd, ob da die Lüftung ist. So, das ist das Erste. Das heißt, wie geht meine Hitze von Schwitzen von innen nach außen? Das ist das Erste. Zweitens, es dürfte klar sein, dass perforiertes Leder immer noch abriebfester ist als Textil, sprich Cordura. So, das Thema ist nur, wenn ich natürlich kein Leder mag, fahre ich halt eben Textil. Da muss ich damit klarkommen, dass ich A, etwas weiter geschneidert bin, dass wenn ich Vollgas gehe, es flattert, es angenehmer zu tragen ist, verstehst du, ich aber mehr Hitze habe. Wir können ganz einfach feststellen, hol dir ein Thermometer mit und geh auf irgendein Treffen und halte einem das Thermometer unter die Achsel wie beim Fiebermessen, bei einem Textilfahrer und bei einem Lederfahrer. Da wirst du ganz schön doof gucken. Und lass die mal beide in einem grauen T-Shirt fahren und lass die mal nach einer Stunde sich die Jacke ausziehen. Dann wirst du sehen, oha, sehr interessant. Das ist interessant. Dann kommt noch hinzu, wenn du clever bist, und dir jetzt auch noch die Kompressionswäsche drunter ziehst aus Polyester, die dich noch mehr Top-Hits macht und dass auch gar nichts mehr rauskommt, ist es klar, dass du eine Polyesterwäsche anhast, direkt auf der Haut, die dich abschnürt, weil du deinen Blutkreislauf zirkuliert und deine Muskeln alles schön macht, verstehst du? Weil doch alles stimmt, theoretisch. Aber du noch mehr Hitze hast und deswegen schwitzt wie eine Sau. Warum? Das ist ja noch wärmer. Klar? Also Kompressionswäsche beim Laufen, ja. Aber bitte nicht unter noch einer Lederkombi oder unter den Textileinteiler oder Zweiteiler. Warum? Um noch eine Plastikschicht auf der Haut zu haben.
Aber grundsätzlich Funktionswäsche würdest du schon empfehlen?
Natürlich. Aber nimm doch was. Genau, wenn doch beim Leder, weil du sagtest, die Perforation funktioniert. Und sag mal, bis vor 8 Jahren gab es das Thema Kompressionswäsche gar nicht beim Motorradfahren. Ja? Wir kennen vom Skisport her, vom Wandern her und sonst vom Radfahren her. Und dann kommt auf die Idee an, zieh es unten drunter. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Im Winter ja, aber ich fahre bei der Hitze. Ja, mir reicht schon mein Polyester-Innenfutter in der Kombi. Wenn du ohne Futter fährst, in einem Lederanzug, du frierst den Arsch ab. Du kommst da nicht mehr rein in die Kombi. Das ist das Problem, was wir haben. Deswegen ist da dieses Polyester drin. Aber als gelochtes. Und die alten Unteranzüge waren immer gelocht. Warum? Damit du reinrutscht. Ja, und wenn was gelocht ist wie ein Netz, kann dieser Hitzestau, diese Subjektive, erst gar nicht entstehen. Okay? Schwitzen tun wir immer. Du hast draußen 30 Grad in der Badehose an, du schwitzt. So, dann hast du noch irgendwas angezogen komplett, dann schwitzt du auch. Und wenn du ein Oberhemd anhast aus Baumwolle und trägst noch einen geilen Blazer oben drüber als Banker mit Krawatte, dann schwitzt du auch. Richtig? So, jetzt kommt dann, dass du noch eine Textilsache anziehst mit deinen 13 Membranen da drin, ja, und deinen 24 Öffnungsreißverschlüssen, schwitzt du erst recht. Jungs, wenn wir Motorradfahrer sind und auf dem Bock sitzen, wo von 150 Grad aus dem Motor nach oben auch noch kommt, aus dem Motorblock unten raus, wir werden immer schwitzen. Wenn du Schwitzen nicht magst, kauf dir Mini Cabrio.
Ja? Jetzt hast du ja gerade eben schon diese Unterkombi und Innenkombi-Komponente angesprochen. Das ist ja tatsächlich vor allen Dingen im Fall der Fälle relevant, also gerade auch diese Unterkombis, weil eben der Kombi dann nicht auf der Haut kleben bleibt. Das hast du ja angedeutet mit dem schlecht rein- und rauskommen. Das bringt mich tatsächlich zu einer Frage aus dem Rennsportbereich. Und zwar hat uns Max geschrieben, MilianTR auf Instagram. Der hat nämlich gefragt, wie das denn tatsächlich bei den Profis aussieht. Also wenn wir zum Beispiel in die Superbike-WM gucken oder auch in die MotoGP, du hast es beim letzten Mal schon angedeutet, die haben ja nicht das Material, was man im Laden kaufen kann, das von der Stange. Hast du eine Ahnung, was die in ihren Kombis fahren und ob es das irgendwie käuflich zu erwerben gibt? Oder ist das so weit vom normalen Kunden entfernt, dass man sowas nie bekommen würde?
Also, wenn wir jetzt nach der Marketingrichtlinien gehen, kannst du alles das kaufen, was du im Fernsehen siehst.
Aber deine Anspielung verrät mir schon, das ist wahrscheinlich nicht ganz so.
Ja, denk logisch drüber nach. Denk mal einfach logisch drüber nach, ob du als Normalverdiener, Normalsterblicher eine Unterwäsche oder eine Kombi für den Preis kaufen könntest, wenn du Vollprofi bist und im Jahr so und so viele Millionen Dollar verdienst und auf dem Motorrad sitzt, was so und so viele Millionen Dollar ist. Die Frage kann man sich selber beantworten. Wenn ich Haute Couture gucke, ja, in Paris, und dann kommt vom Lagerfeld an und bietet ein Kleid an. Glaubst du allen, dass irgendeine Frau glaubt, dass es ein Haute Couture-Kleid ist? No. Ja? Und du bist auch aus dem Reifenbereich. Ich kann auch keinen Reifen kaufen aus der MotoGP. Ja? Einen schwarzen Reifen, ja, aber nicht den Reifen.
Und jetzt ohne tatsächlich irgendwie eine Marke zu nennen oder da jetzt irgendwie drauf einzugehen, hast du diesen Unterschied mal gesehen? Also hast du mal so ein
mehr wie einmal. Warum? Weil wir wurden ja, der Unterschied war ja von Skillskin war ja, dass wir 20 Jahre auf dem Markt sind und der Rennfahrer uns bezahlen sollte und musste. Ja? Alle anderen Firmen sponsern ihre Rennfahrer, vor allen Dingen die Profis vor allen Dingen, um sich ihr Feedback rauszuholen. Ich habe mir gedacht, wenn ein Fahrer zu mir nicht höflich sein muss, ja, und auch bezahlen muss und denkt, ey, was bist denn du für ein Arsch? Ja, wie kannst du von mir Geld nehmen? Weil üblicherweise werden wir bezahlt oder gesponsert. Denke ich mir, nö, brauche ich ja nicht zu machen. Warum? Ich will ja weiterkommen. Und dann kommt der Punkt, dann wirst du innerhalb von ein paar Jahren in allen Sprachen dieses Planeten beschimpft, wenn eine Sache nicht funktioniert. Warum? Die müssen nicht nett zu dir sein. Die sagen, da pass mal auf, ich fahre hier so und so und so Und das, was du mir hier gesagt hast, ist so und so nicht eingetreten. Und da kommt meine Erfahrung her. Verstehst du? Deswegen gehe ich da vollkommen anders vor als die gesamte Branche, wo es üblich ist, ich hole mir 200 bis 100 Profis, bezahle die, dann tragen die meine Sachen, die machen die Werbung. Du siehst das im Fernsehen, ja? Unterscheidest nicht Superbike, Supersport, MotoGP und das sind alles Profirennfahrer, ja? In der IDM haben wir auch ein paar Profirennfahrer, sehr, sehr gute wohlgemerkt, aber die haben bekommen das Budget, dass diese Firmen das auch, du kriegst das und das von uns auch dementsprechend. Es dürfte ganz klar sein, dass in einem Profirennsport MotoGP Sachen ausprobiert werden und das Beste vom Besten auch von Klamotten her ausprobiert wird für den Profi, ja, wie mit dem Reifen, wie mit dem Motorrad, wie mit den Bremsen und so weiter. Aber dass du das nie im Leben, im Handel kaufen kannst, dürfte auch klar sein. Dass eine Maßkombi von Dainese, von Alpinstars nie im Leben aus dem Laden kommt, wo Melandri und Rossi angezogen werden, oder Marquez, dürfte auch klar sein. Ja, schon gar nicht für das Geld. Wenn mich ein Stoffanzug, Blazer, Hose, Weste aus Kaschmirstoff, bei gewissen Läden, die kein Designer sind, schon 3.000, 4.000 Euro kostet vom Schneider, dann kann mir doch eine Lederkombi mit dem Airbag nicht 6.000 Euro kosten. Die muss doch 20.000 Euro kosten. Klar? Muss aber auch sagen, die Sachen, die wir dort anziehen, das ist ihre Arbeitskleidung. Das haben die jeden Tag an und riskieren jeden Tag ihre Knochen. Ist aber mit unseren Hobby-Sachen überhaupt nicht zu vergleichen. Hm. Ja, und da müssen wir auch logisch sein, dass das klar ist. Egal, was der Händler dir erzählt, was die Marke da macht, ich würde ja auch gerne sagen, dass der Rossi seit 20 Jahren Paramount trägt. Tut er natürlich nicht.
Michel, wenn ich dir jetzt einfach nochmal kurz vorweg nehmen darf, meine nächste Frage. Die schließt nämlich so ein bisschen an. Zum einen, ganz kurz, das kam auch nochmal ran, Thema Perforierung von Lederkombis. Sind große perforierte Flächen eine Sicherheitseinbuße gegenüber kleinen? Und, um direkt noch eine zweite Frage hinterherzuschießen, du hast eben über Maßkombis gesprochen, auch in dem Kontext. Ab wann lohnt sich denn für wen ein Maßkombi?
Also Perforation, ihr kennt den Spiralblock, oder?
Jo. Ja, klar.
Ja, Thema erledigt, oder?
Also sind Perforationen tatsächlich ein Sicherheitseinbuße? Da kannst du reißen, oder was?
Was heißt Sicherheitseinbuße? Wenn du einen Hitzestau kriegst, ja, und vor Erschöpfung einen Unfall verursachst, das ist für mich ein Sicherheitseinbuße. Ja, die Frage ist ja wiederum, wo ist die Perforation? Brauche ich sie dort überhaupt? Sinnlos irgendwo Löcher reinzumachen, macht keinen Sinn. Ne? Unser Paramount-Kombi zum Beispiel hat im Oberarm Perforation, aber nicht da, wo genäht ist. Unsere Perforationen sind nicht im Nahtbereich.
Da, okay, aber das heißt umgekehrt, also die normalen Kombis, die du kaufen kannst, da sollte man sich wegen der Perforation keine Gedanken machen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die namhaften Hersteller irgendwo Perforationen setzen würden, wo es dumm wäre.
Na, natürlich. Warum? Das machen Designer, keine Techniker. Jungs, warum sind denn heute die Autos so schön? Sind alle gleich aus. Warum? Macht das ein Designer? Nein, der Techniker. Das Thema ist, warum hast du in einem Höcker hinten drauf Perforation? Für was denn? Wie geht denn die Luft vom Rückenpanzer, von deiner Haut, durch den Rückenpanzer, eventuell auch noch durch den Airbag, in die Perforation hinten rein?
Das heißt, wenn ich sowas sehe, würdest du die nicht kaufen?
Jan, es gibt so viel bescheuerte Perforationen, wo ihr denkt mal, habt ihr sie noch alle? So, der Punkt ist ganz einfach, macht da keine Gedanken drum. Warum? Dann ist er mit, in was für einem Leder ist es perforiert? Ist es Oberleder, Spaltleder, Namen korrigiert, 09, Känguru, 1,3, Rindleder und so weiter. Perforation, 08er, 07er, 06er. Zusammenhängend oder in einem Muster mit drin. Weißt du, ich denke mal ganz einfach, die Jungs sollten sich Gedanken machen, wenn es echt um Sicherheit geht. Was für ein Protektor habe ich da drin? Händler, zeig mir das Ding mal. Rückenpanzer, passt der mir auch in der gebückten Position? Händler, zeig mir das mal. Dafür ist der Händler da. Verkaufen brauche ich keinen, der mir das Ding aus dem Schrank holt. Der soll mir erklären, was das wo abdeckt, verdammt nochmal. Das ist es. Und als allerletztes machst du dir Gedanken, ob in deiner Textiljacke der Zipper auf der rechten Höhe ist, ob die Jeanshose auch wirklich sicher ist bei 80 km/h, ja, und ob die Perforation gefährlich ist oder ein Sicherheitsmanko ist.
Ja? Also, da kann man dann quasi unter das Perforationsthema einen Strich machen und sagen:
Mach dir andere Gedanken.
Mach dir andere Gedanken.
Also, ja, warum? Es ist zu spezifisch. Dann mach dir lieber Gedanken, was du für ein Leder hast oder warum der Ledereinteiler, ne, nur 450 Euro kostet zum regulären Preis.
Aber das bringt mich ja. Gedanken. Leder, genau. Meine zweite Frage war ja eben: Ab wann lohnt sich für wen wie ein Maßkombi?
Was heißt lohnen? Das ist Sache der Ansprüche. Wenn ich einen Skoda fahre, fahre ich ein Auto und es bremst. Und der hält 5 Jahre. Ne? Erklär, das war ein Porsche-Fahrer. Ne? Es ist eine Ansichtssache. Wenn du eine außergewöhnliche Figur hast, wissen wir beide, und du kein passendes T-Shirt kriegst und sonst irgendwas und die Hose immer dringend ist, dann ist es klar, dann bist du figürlich halt eben die in die Konfektionsgrößen nicht die Zielgruppe bist. Okay? Das heißt, du bist ein außergewöhnlicher, du hast einen außergewöhnlichen Körperbau, extrem groß, über 2 Meter, ja, bist extrem dünn, extrem klein oder halt eben bist extrem männlich. Ja, also hast eine Plauze bis zum geht nicht mehr.
Ne? Oder extrem weiblich, natürlich auch.
Ja, die Mädels haben keine Plauze. Also hast einen enorm zu großen Busen, der nicht reinpasst. Verstehst du? Dann wird sich ein Maß funktionieren. Aber dann kommt das nächste Problem, was wir ja haben. Allgemein, auf Maß heißt ja nicht, dass das dann passt, beziehungsweise deine Ansprüche erfüllt sind.
Nicht.
Nee. Warum? Kennst du vielleicht noch? Baue ich dir nach deinen Körpermaßen, deine Jogginghose, ist es schön schlabbrig und funktioniert, richtig? Und ist bequem. Baue ich dir nach deinen Maßen, deine Skinny Jeans, ist ja genau das Gegenteil von Jogginghose. Es ist aber beides dein Maß. Mhm. Ja? Also frag dich, baust du eine Maßkombi im Jogginghosen-Style oder baust du eine Maßkombi im Skinny-Jeans-Style? Frag mal einfach nach, ja, bei denen die Maßkombis anbieten, was für einen Schnitt da umgesetzt wird. Dann werden auch viele Maßkombi-Produzenten auch mal sagen, pass mal auf, der hat gar nicht falsch geschneidert oder falsch gemessen. Dass der Kunde, das ist so ein Kommunikationsproblem, du hast die Erwartung, da passt alles, da sitzt, ich kann damit alles machen. Ja? Also du weißt selber, wenn du tauchen gehst und hast einen Neoprenanzug an, kommst du da alleine überhaupt nicht rein. Das musst du aber so eng sein, damit du nicht nass wirst und somit nicht frierst. Wenn das dir keiner sagt, hast du auch tauchen, ist scheiße. Verstehst du? Das ist alles so vielschichtig. Warum? Der Fahrer hat einen hohen Anspruch. Es muss sicher sein, es muss funktionieren, es muss auch einigermaßen nachhaltig sein, nicht giftig sein. Es ist alles so komplex. Es gibt ganz wenig Firmen, die sich diesen Ansprüchen, die der Motorradfahrer mal endlich hat, sich dem annimmt oder auch annehmen kann. Die wollen das ja tun. Nur, wenn du keinen Lehrberuf hast, eines Motorradlederschneiders oder Motorradanzuschneiders plus Protektorenbauers und, hängen wir in dieser riesengroßen Misere, wo wir alle in einem Boot sitzen. Du zum Beispiel, Jan, hast eine Kombi von einem namhaften Hersteller, ja, die passt richtig geil. Mhm. Ich kann dir aber auch 20 deiner Kollegen sagen, die sind verzweifelt, weil es überhaupt nicht gepasst hat, in demselben Modell mit dem ähnlichen Körper wie du.
Aber würde ich denn jetzt, wenn ich mir jetzt noch eine Maß schneidern lasse, wo ich mich ja gerade wohlfühle, bei einem passenden, bei der passender Kommunikation das Gefühl danach haben, boah, es hat sich richtig gelohnt, allein von der Passform her?
Das kannst du beurteilen, das kann ich leider, ist leider nur von mir sagen, weil es um Subjektives geht. Du hast jetzt noch deine Kinderprotektoren da drin. Mhm. Verstehst du? Ja, so ist es so. Guck mal rein, was da drauf steht, dann wirst du auf den Arsch fallen. Ist ja egal. Ist ja der Norm. Das ist aber auch, doch die Norm ein bisschen anders, aber ist egal. So, wenn wir das umgerüstet haben für dich, damit du auch mal verstehst, und wenn dann noch alles passt, dann kannst du sagen, weißt du was, mir reicht das. Wenn du einen guten Kombi hast, der einen guten Schnitt hat, einen guten Grundschnitt hat, eine Sicherheitsrichtlinien erfüllt, gemäß deiner Maßgabe, möglichst wenig Aua zu kriegen und du daran alles machen kannst, dann hast du keine Maßkombi, dann hast du eine geschneiderte Kombi. Ja? in der Schneiderbranche gibt es einen Ausdruck, bespoken art, besprochene Kunst. Das ist das, wenn eine Bekleidung auf deinen Körper geschneidert wird. Alle anderen ist made to measure, nennt sich Maßkonfektion. Das heißt, es wird nicht für dich geschneidert. Man nimmt deinen Körper, du bist ungefähr Größe 52, hast längere Oberarme, kürzere Unterarme. Dann wird das dementsprechend für dich hergestellt. Es ist aber keine Maßanfertigung in dem, was der Konsument so sieht. Und jetzt mache ich mal ein bisschen auf dicke Hose. Die Firma Skillskin macht dir eine Maßkombi, weil der Schnitt wird nach deinen Maßen konfiguriert. Und zwar von mir. Das heißt, wenn du und deine ganze Familie kommt, ist diese Schulternaht, die Brustnaht, die Schrittnaht, die Steißnaht. Und zwar da, wo ihr euren Steiß habt. Und das macht das so unabdingbar. Und ich muss das so machen, weil der Protektor so groß ist und die Schutzfläche alles bietet. Und du was Großes, Schwereres hast, was enorm sicherer ist, es aber tragbar sein muss. Und wenn ich entgegen der ganzen Norm gehe und der gesamten Industrie entgegengehe, muss ich es auch erheblich besser machen wollen und können. Und das haben wir ja endgültig geschafft. Deswegen nennen wir ja unseren Kombi, nicht wir, sondern der Kunde, den der hat, der Feelgood. Die ziehen den nicht mehr aus. Und auf einmal ist es aus, er ist ein bisschen schwerer, auch wegen dem Airbag, von ne, den Großen. Auf einmal, du, ich spüre ja gar nichts mehr. Perforation an der richtigen Stelle. Nicht nur auf Maß gemacht, sondern das dahingesetzt, wo deine Organe aufstehen und deine Schulter auch alles ist. Es ist nicht nur Mathe der Schneiderei. Es muss das subjektive Gefühl muss rauskommen. Weil wir haben ja vorher als Skillskin Tuning, haben wir fast 70% der führenden Firmen, die Maßkombis anbieten, der namhaften, nachgebessert. Warum? Der Endkunde war subjektiv nicht zufrieden. So, und jetzt, da habe ich gesagt, ja.
Ja, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade auch noch hinaus. Das schwingt jetzt so ein bisschen bei mir im Hinterkopf mit. Und das ist auch eine Frage, die der Milan so ein bisschen mitgestellt hat. Du hast es ja gerade angedeutet. Es gibt ja verschiedene Hersteller, die Maßkombis machen.
Menge, ja.
Unterschiedliche Qualitäten. Er hat dann hier explizit Lightwolf, Alne, Schwabenleder, KKD und sowas genannt. Jetzt sind das ja oftmals auch kleinere Produzenten. Und
wir sind der Kleinste. Wir sind der Kleinste, ja.
Genau. Und jetzt ist es ja so bei euch und bei Skillskin, dass eben der Alpine Stars Airbag mit drin ist. Bei den meisten anderen kleinen Produzenten ist es eben auch dieses Alpine Stars System. Wie verhält es sich denn da mit den Protektoren? Also haben diese kleineren Firmen, also ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, Alne oder KKD als Beispiel, haben die einen eigenen Protektor oder rüsten die dann tatsächlich auch nach? Und was sind diese Nachrüstsachen dann von den großen Herstellern oder gibt es da irgendwie noch andere Quellen?
Also nach meinem Wissen bisher haben halt die angefragten Personen eben keinen selbst konstruierten Protektor. Ja, die gehen in den Handel rein, in den Zubehörhandel und gucken sich dementsprechend, wo es das gibt und kaufen dann dort die zu, beziehungsweise gehen zu einem Hersteller, der von Sastec ist und lassen sich aus dem normalen Sortiment von der Firma Sastec ihren Protektor dementsprechend anliefern. Das sind die Punkte. Also das was im Grunde jetzt die Firma Skillskin gemacht hat, einen eigenen Protektor zu entwickeln, nach einer ganz eigenen Norm, da sind wir eigentlich mit die Einzigen.
Mal abgesehen jetzt von den großen Herstellern, in Anführungsstrichen.
Auch nicht, weil wir haben jetzt die Endform erreicht, die wechseln alle paar Jahre, wechseln die Stoffe, die Materialien, ja, die Schäume, sie werden immer dünner und sonst irgendwas, aber dass da mal konsequent ein Konzept hinter ist, sind wir die Ersten, die es gemacht haben, nehmen wir vom Fahrer ausgehen, nichts an, Protektor drumherum, da drum die Kombi, da drauf die Kappen, ja, und damit hat man dann auch noch ein Airbag rein, wo es drin ist. Das sind die Punkte. Ansonsten kannst du gucken, in alle Kombis, die wir umgerüstet haben, sind bisher wirklich alle Marken, sind 15 Jahre, jeder hat was anderes drin von irgendeinem Zulieferer.
Okay. Und wenn du hast jetzt für diejenigen, die jetzt hier mithören und mit der Firma Sastec nichts anfangen können, das ist ein deutscher Hersteller.
deutscher Hersteller, der einen speziellen Schaum entwickelt hat, ja, einen viskoelastischen, und dann nach verschiedenen Größenprotektoren herstellt. Und dieser Schaum war bis dato unsere beste Grundlage und haben daraus noch den nochmal verbessert, indem wir eine hohe Komprimierung vorgeschlagen haben und das umsetzen konnten, weil wir eine ganz spezielle tragbare Protektorenform konstruiert haben. Also ich. Und deshalb ist dieser Paramount Protector zwar von der Firma Sastec aus Sastec-Schaum geschäumt, aber in einer dermaßen hohen Kompression, dass er diese Wahnsinnswerte, die die PS als bester Protektor aller Zeiten beschrieben hat, wegen den Testwerten wohlgemerkt vom TÜV, sagte, mehr kann man nicht rausholen. Das ist der große Unterschied. Und deswegen kann ich damit auch bei plus 40, 50 Grad auch bei 200 km/h abfliegen und habe keine blauen Flecken. Das ist nun mal die Punkte. Wenn du alles bis aufs Ende treibst und probierst und machst und tust und sagen, geht nicht, machen wir es einfach, probieren wir es, egal was es kostet. Und dann kommt was raus, was funktioniert. Das ist der große Unterschied.
Jetzt nur für mich noch zum Verständnis, wenn du sagst, die verschiedenen Maßkombi-Produzenten bedienen sich bei den Protektoren aus dem Zubehörbereich, gibt es denn da noch andere Firmen? Also mal abgesehen jetzt von Sastec und den großen Marken.
Wir haben unseren eigenen Protektor gemacht. Mit der Firma Sastec zusammen, aus deren Schaum und ihrem Know-how wohlgemerkt. Weil wir seit 20 Jahren mit denen zusammenarbeiten. So, du hast weltweit 3-4 Produzenten, die verschiedene Materialien entwickelt haben. Und dort geht halt die Firma dementsprechend hin. Ja, wie zum Beispiel Alpine Stars oder auch, wer haben wir noch? Virkosit. Und entwickeln dann, oder auch Bruka im Textilbereich, und entwickeln dort gemäß ihrer Vorgabe einen eigenen Protektorenform, die sich dann aber nur an der Norm orientiert. Ja? Und erreichen dann normkonforme Schlagwerte. Dass also mal einer bis auf die Spitze ausreiht, was ein Material hergeben kann, waren wir die ersten und einzigen bisher. So. Aber zu 80% aller Motorradbekleidungen hast du irgendwelche Protektoren, die sich immer wiederum von 1, 2, 3, 4 Herstellern zugrunde legen lassen. Es ist ein riesengroßes Manko an Innovation, an Forschung und an Möglichkeiten des Gelenkschutzes. Beim Airbag zum Beispiel haben wir jetzt, wie viele Firmen? Haben wir 5, richtig?
Das weißt du besser als wir.
Also ja. Ich weiß auch nicht alles. Es sind, glaube ich, 5 bisher. 5, überleg mal, ist alles. Und viel mehr Protektorenbauer, so Firmen, die das anbieten, haben wir im Grunde auch nicht.
Ah ja, das ist interessant. Also ich wusste jetzt tatsächlich auch gar nicht, dass wir inzwischen 5 Airbag-Firmen haben. Also mir ist das System von Alpine Stars bekannt, mir ist das System von Dainese bekannt.
Dainese?
Eldwesten?
Nein, ja, aber das, nein, nee, für, nur, für, nur für ihn, also nur fest für im Lederkombi, meine ich jetzt. Ne?
Nein, es geht nicht, was darum ist, Held ist InMotion. InMotion ist einer Hersteller, okay? Ne? Es ist kein Held Airbag. Es ist genauso auch kein Ixon Airbag. Es ist ein InMotion Airbag und so weiter. Das heißt, es gibt ein paar Helite zum Beispiel. Ist ja auch keine Held-Weste. Ah, ja. Klar, ist das Helite-System, ja, was Held-kompatibel ist. Ja, also wie gesagt, die ganzen Firmen, X hat keinen eigenen Airbag. In der GP ist es DR, komischerweise. Ja, und in einem anderen Bike muss man gucken, was mit drin ist. Das ist das Thema. Deswegen sage ich ganz ehrlich, guckt bitte einfach nach, was sich der Kunde kauft, auch im Textil- und im Lederbereich. Alle Firmen geben sich die größte Mühe, aber achtet selber drauf, eigenverantwortlich zu sein und vergleicht wirklich. Ja, ein Verkäufer soll verkaufen, wohlgemerkt. Und wenn ich diese Marke nicht habe, andere schlecht zu reden, bringt es nicht. Der Fahrer hat es selber in der Hand, auch der Straßenfahrer, ja, zu sagen, auf, ich probiere das, immer nachfragt und wo die Unterschiede sind. Und jede Firma, die eine andere Firma schlecht redet, würde ich schon mal überhaupt nicht in Kauf nehmen, die überhaupt zu kaufen. Warum? Keiner macht seinen Job mit Absicht schlecht. Und genauso kann man auch nicht sagen, dass der Airbag besser ist, oder der Protektor ist besser letztendlich, es sei denn, du gibst einen Prüfbericht raus von einer neutralen Stelle, wie die Firma Skilski vom TÜV Rheinland, wo drin steht, alle getestet, da ist das. was auch nicht die Presse veröffentlicht. Warum? Weil man neutral bleiben möchte. Und das ist ja das, was wir zeigen für jemanden, der bei uns drin ist. Deswegen sind andere Protektorenhersteller, andere Kombihersteller nicht schlechter. Wir haben als einzige ein anderes Konzept für den Textilbereich mit dem Protektor zum Nachrüsten, für den Racing-Bereich, für den Kombi dementsprechend mit drin. Ja? Und in Zukunft haben wir noch zwei, drei Sachen, die wir auch noch auf die Wege leiten wollten. Warum? Der Kunde entscheidet, der sollte entscheiden, was er möchte und was er braucht.
Und jetzt habe ich tatsächlich noch abschließend eine Frage zum Thema Airbag, weil wir das jetzt ja schon angerissen hatten. Ich habe das jetzt vor kurzem gesehen, mir war das nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Du hast Helite schon angesprochen, die haben ja dieses Westensystem für über die Kombi, teilweise auch mit diesem Auslösebändchen, was dann mit dem Motorrad verbunden wird. Ich habe es aber gesehen, es gibt auch Nachrüst-Kombi-Westen oder Kombi-Westen für in die Lederkombi, also für unter das Leder. Kann das funktionieren? Ist das gut? Weil du hast damals, als wir über das Thema gesprochen haben, gesagt, so mit diesen Standardsystemen von Danese oder Alpine Stars würdest du auf keinen Fall empfehlen, sowas nachzurüsten. Das ist ja wahrscheinlich bei dieser Weste auch nochmal ähnlich, nehme ich an, oder?
Du, Michel, das Thema ist folgendes. So einfach, wie es immer beschrieben ist in den Broschüren, in den Beipackzetteln, ist es nun mal nicht. Ja, wenn man jetzt sieht, Alpine Stars hat ihre eigenen Kombis mit den Alpine Stars Airbag Vorbereitungen. Ja, dass da ein Alpine Stars Airbag kompatibel ist, dürfte klar sein. Die gleiche Marke mit ihrem gleichen Inlay passt. Wo ich ein Problem mit habe, ist mir ein Airbag von der Marke XY zu holen und das in die Kombi Z einzubauen. Das ist in meinen Augen Humbug. Das ist Quatsch. Warum? Das System, was sich dort öffnet, der Airbag, der muss ja in die Kombi reinpassen. Und die Kombi muss ja für dieses System gebaut sein, um diese Stretch-Bereiche da geben zu können. Weil ansonsten geht die ganze Kraft des Öffnungsvorgangs auf deinen Körper. Und ich habe keinen Bock, ja, dass mein Körper die Bremse vom Airbag wird, wohlgemerkt.
Also lässt sich das auch bedingtermaßen so ein bisschen auf die, oder vermutlich, wage ich jetzt mal so zu behaupten, auf die Konstruktion von diesen Innenwesten, also diesen nicht Nachrüstkombi für den Kombi, sondern quasi diese Weste, die man quasi dann zwischen Haut und Kombi trägt, übertragen, dass die dann einfach aufgrund der Ausrichtung kompatibel zu sein mit verschiedensten Lederkombis nicht optimal, also die optimale Fläche zum Beispiel abdecken können, einfach weil der Hersteller auch gewisserweise gewährleisten muss, dass er dir halt nicht die Rippen bricht oder das Schlüsselbein oder die Luft abdrückt und in die Lunge kollabiert oder so.
Der Hersteller muss gar nichts gewährleisten. Das sind die Punkte. Es steht in jedem Beipackzettel drin, kann Verletzungen verhindern. Punkt. Okay, es ist nicht die Antibabypille. Die heißt, zu 98% wirst du nicht schwanger. Das ist ein ganz großer Punkt, den man jeder verstehen muss, den auch ein Hersteller überhaupt nicht erfüllen kann. Deswegen sage ich ja, dieses Vergöttern, dieses Runterbeten von du wirst nicht verletzt und wir haben da und da. Und wenn du das von A in B reinbaust, ey Jungs, sorry, Bullshit. Ja? Das Thema ist, die Verletzungsrate ist so hoch und die Möglichkeiten, diese Millionen von Arten, dass selbst ich nicht sagen kann mit meinem geilen Protektor, Jungs, du bist unverwundbar. So, ein Airbag, sage ich ganz ehrlich, guckt bitte nach, wo der Airbag an sich selbst, was er abdeckt. Ja, weil es ist nicht das Gleiche in der Airbag-Bekleidung wie beim Auto. Beim Auto ist er genormt. Der muss aus dem Lenkrad in der Größe so und so groß in der Zeit rauskommen. Der muss aus der A-Säule, aus der B-Säule, aus der C-Säule rauskommen. Bei der Motorradbekleidung ist das nicht so. Da kann jeder irgendeinen Luftsack bauen, wie er Bock hat, der irgendwo aufgeht in irgendeiner Dicke, in irgendeiner Minimalgeschwindigkeit, gemäß einer Airbag-Norm. Ja? Denkt logisch nach. Vergleicht einfach Airbag-System A mit B und C und prüft einfach, ob das für euch in Frage kommt. es hat doch keinen Zweck, jeden Hersteller immer anzugehen, zu sagen, auf, der Alpine Stars, der ist mir zu teuer, der Dainese, da hat der Rossi an, der InMotion, der hat eine SIM-Karte und die Helight kommt hier eh aus dem Reitsport und hat eine Schwimmbestengröße. Ja, und dann hast du halt die verschiedenen Kombi-Hersteller. G-Moto hat keine eigenen Airbag, verstehst du? Da muss das System XY noch rein. Und alle bewerben super sicher. Jungs, ihr seid selbst verantwortlich für das, was ihr euch anschafft, ihr euch anzieht, ja, und ihr stundenlang auf dem Motorrad tragt und dann jammert, es drückt. Verstehst du? Und wenn du dann aufs Gesicht gehst, sagt auch jeder, ja, ich habe keine Verletzung. Warum? Ich hatte ein Airbag an. Ja, Alter, wenn du nicht auf die Knie fällst, ist mir klar, dass du keine Verletzung hast, verdammt nochmal. Verstehst du? Bleibt locker, denkt einfach logisch nach, gibt jedem Hersteller auch eine Möglichkeit, sich selber zu verbessern. Ja? Warum sind meine Kunden, meine Fahrer, gerade die Privatfahrer, so subjektiv und sagen, klar, auf, hat da nicht, dann denke ich mir, geil, habe ich Informationen, kann nachbessern. Jeder möchte nachbessern und besser werden. Nur es muss nicht jeder quatschen wie ich. Der Punkt ist aber auch, ich erziehe jeden meiner Kunden dazu hin, Jungs, du bist eigenverantwortlich. Ich verspreche dir nichts. Ja? Ich bin dir auch nicht einen Scheiß ins Gesicht runter. Wir sind aber eine Familie. Warum? Wir fahren verdammt schnell im Kreis und meistens talentfrei. Und du gibst Geld aus für Motorradbekleidung. Ja? Es ist eine Vertrauenssache vor allen Dingen, falls du stürzen solltest. Ja? Ich kenne 5000 Mann, die gestürzt sind. Ich habe selber zig Stürze hinter mir. Und daran ist eine Glaubwürdigkeit festzumachen. Warum? Ich helfe dir, was zu vermeiden, zu verringern. Auf null kommst du aber nicht. Das kann kein Händler, das kann keine bildhübsche 28-jährige Influencerin, das können auch keine supergeilen, hübschen Kerls, die perfekt angezogen Fotos machen, wo sie ihr Motorrad küssen. Warum? Geh an die Jungs dran, die abgestiegen sind. Ja, und nicht einmal, was schon schlimm genug ist, sondern mit den 10, 15, 20 Mal. Und frag auch die, die nicht bezahlt wurden, diese Klamotte anzuzahlen, frag einfach im Fahrerlager rum oder auf dem Motorradtreffen, wer hat mehrere Stürze und was hast du wie, wann, wo gehabt. Da wird dir jeder sagen, was menschlich ist, du, ich kann keine Marke empfehlen, ich weiß nur eins, ich habe die Schraube da und die Platte da und bin froh, dass ich immer noch Motorrad fahren kann. Und gemäß meiner Erfahrung, weil wir auch die neuen Frauenkombi jetzt am Start haben für auf die Rennstrecke, wir haben so viele Mädels, die sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt unbedingt einigermaßen ganz bleiben, weil mit den normalen Sachen, die für auf die Straße geil sind, möchte ich aber nicht mehr meinen schönen Hintern riskieren, ja, auf der Rennstrecke, weil ich da stürzen werde wahrscheinlich, ja, weil die Fotos im Bikini dann scheiße aussehen. Die Mädels haben es verstanden, wo die Kerls auch immer brüllen, ich habe den Kombi, ich habe das System und sonst irgendwas, aber keiner nachgeguckt hat, ob das, was jeder treudeutsch behauptet, auch wirklich stimmt. Ja, und Red Bull ist eins ganz klar, Second Place is the first loser, auch im Privatbereich. Und wenn wir mal alle wieder ein bisschen runterkommen würden und mal wieder miteinander fahren würden, statt nur gegeneinander zu machen, hätten wir auch viel mehr Informationsaustausch aus Selbsthilfegruppe, wo jemand sagen kann, wie euer Podcast jetzt, ey, was kaufe ich denn jetzt? Ja, um die abschließend einen Satz zu sagen, probiert's aus, zieht's an, seid kritisch, nehmt einen mit, nicht dem Händler die Schuld geben, ihr könnt euch auch außerhalb des Motorbereichs anziehen. Ja, wenn ihr euch mit der Protektion unsicher seid, mit dem Airbag was wissen wollt, fragt ihn. Das bedarf aber auch, Michel und Jan, wie beide gemacht habt, musst du deinen Arsch von der Couch heben, ja, und in den Handel rein. Und wenn du ihn online kaufst, hör auf zu jammern. Warum? Online kannst du keinen anscheißen, der den Mist verkauft hat. Und wenn du was gekauft hast und dir die Knie drücken und dir in deiner Kompressionsunterwäsche der Schweiß runterläuft und du in deinem Textilanzug in den Alpen oben, ja, schwitzt wie eine Sau, trotz 22 offenen Reißverschlüssen, dann geh doch mal einfach ganz höflich und freundlich zum Händler hin und frag ihn, was du falsch machst. Weil wenn das der Handel mal als Feedback kriegen würde, dass du unzufrieden bist, den nicht anprohlst oder anscheißt, sondern sagst du, ey, das habe ich mir aber anders vorgestellt, woran liegt denn das? Ja? dann könnte der Händler auch mal sagen, subjektiv, ey, ich habe hier die geilste, neueste Sache von der Marke XYZ und von 10 Kunden kamen 8 zurück und haben mir höflich erklärt, was für ein Problem sie haben. Habe ich falsch beraten? Habe ich falsch gekauft? Ich habe jeden Tag bei mir Fahrer im Laden stehen, mein Stiefel drückt. Ich sage, Junge, da wird doch eine Frau, die tragen High Heels, drücken den ganzen Tag. Ja, weißt du, diese ganze Gejammerze, da mach doch mal endlich was. Und wenn du unzufrieden bist, du zahlst viel Geld, dann geh doch bitte dahin mal zurück und frag dieselbe Person, die das verkauft hat oder dich beraten hat, was nicht stimmt. Ist doch mal miteinander, verdammt nochmal. Und dann kommen wir auch alle weiter. Dann hat jeder Händler ein Feedback und vor allem kann da mal der Handel dem Hersteller ein Feedback geben. Und wenn wir das nicht Facebook-mäßig machen, wo jeder rumbasht oder jemanden disst, sondern einfach subjektiv sagt, ey, ich bin Fahrer auf der Straße, ich habe so und so und so und das sammelt und nicht deutsch jammert in den Foren oder auf Facebook oder auf Instagram, sondern mal dahin zurückgibt, wo es herkommt, im Handel. Und der Handel dann sagt, ist oben drin. Und du nachfragst, ey, pass mal auf, Pippi, du hast mir die Stiefel verkauft, die drücken da und da, ich habe jetzt gesagt so und so, hat ein Hersteller gesagt. Und danach hakst und wenn dann nichts kommst, kannst du sagen, der Händler, der ist echt verbesserungswürdig. Ich habe da Stiefel gekauft für 800 Euro oder 500 Euro, habe nicht rumgeprohlt, habe gesagt, was ist daran nicht in Ordnung, was habe ich falsch gemacht. Da kommt kein Feedback zurück. Michel, Jan, After-Sale-Service ist das A und das O. Bei Maßkombis, die nicht passen, nicht zum Schneider gehen, umtauschen. Warum? Du hast einen Vertrag eingegangen auf Maß. Das kann nur passen. Da wird nichts weiter und auch nichts enger und auch nicht größer und nicht länger. Ey, du hast bezahlt 450 Euro auf Maß oder 4000 auf Maß. Das Thema ist, nach dem deutschen Recht muss das Ding passen. Aus Ende. Ob das schützt, siehst du, wenn du gestürzt bist. Ob die Kombi hält, siehst du, wenn du gestürzt bist. Aber in erster Linie muss eine Klamotte, die du auf Maß gekauft hast, passen. Da drückt kein Ellenbogen, da drückt kein Knie, da kommst du auch sauber rein und auch sauber raus. Umständlich, ja, aber es geht. Punkt.
So, das finde ich ist jetzt sehr, sehr schönes und umfangreiches Schlusswort gewesen. Vor allen Dingen eben die Anspielung auf das Feedback, die Kommunikation und die Art und Weise, wie man eben miteinander spricht und dass man eben miteinander sprechen muss. Und da ganz, ganz wichtig, der Ton die Musik macht und nur so tatsächlich Weiterentwicklung stattfinden kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber ich habe heute wieder extrem viel mitgenommen, extrem viel gelernt. Wir haben sehr, sehr viele Themen wichtigerweise angeschnitten und hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörer und Hörerinnen, ganz, ganz wichtig, Stefan hat es auch angedeutet, Frauen haben natürlich die gleichen Probleme, wenn nicht sogar noch mehr, einfach aufgrund der unterschiedlichen Körper und hoffe, dass ihr da genauso viel mitgenommen habt.
Ich denke auch, also ich bin froh, dass ich mit Stefan vor meinem Kombi-Kauf geredet habe, auch danach und vor allem währenddessen nochmal. Für alle, die sich da irgendwie unsicher sind, schreibt uns gerne weiter. Wir haben 50 Folgen Gasgeflüster hinter uns. Ich hoffe, dass wir auch weitere 50 schaffen. Und wenn wir weitere 50 schaffen, dann werden wir sicherlich auch nochmal mit Stefan reden und eure Fragen dabei immer sammeln, fleißig weitergeben. Schaut sonst auch vorbei, einfach bei Skillskin. Ruft den Stefan an. Ein Zuhörer hat das bereits in der vergangenen Woche direkt gemacht. Wir sind nicht böse, wenn der Kontakt nicht mehr direkt über uns läuft. Stefan, tausend Dank. Du machst Gesten in die Kamera. Wir haben heute die Kamera wieder an. Die kann ich nicht ganz entziffern, ist egal. Ich werde meinen neu gekauften Kombi auch irgendwie bei Stefan vorbeibringen. Ich würde mir ja wünschen, dass wir das auch ganz ohne Podcast in dieser Dreierrunde vielleicht auch nochmal machen und einfach da vielleicht eine Runde Rasenmäher, wie Stefan seinen eigenen Chopper nennt, fahren und jetzt hebt er das Weinglas in die Hand, nachdem er hier den Bierstammtisch Gasgeflüster so ein bisschen, wie soll man sagen, anders entdeckt hat und hier schon auch in der letzten Folge das Weinglas hochgehoben hat. Stefan, würde ich auch, wenn wir dann zu dir kommen, ein Glas Wein mit dir trinken. Das wäre jetzt nicht das Problem. Herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle Fragen, die vielleicht unbeantwortet blieben. Schreibt uns sonst nochmal, wir geben das auch weiter, beantworten das auch nachträglich gerne. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Stefan. Ich sage schon mal ciao.
Vielen lieben Dank, auch zur Jubiläum schon mal alles Gute. Die Weineinladung steht natürlich, aber für euch beiden speziell ist immer ein Bier kühl gestellt, wohlgemerkt.
Oh,
nur Wein muss ja nicht sein, muss ja Spaß machen, wohlgemerkt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, zumal ihr auch mal eine der ganz wenigen seid, die die richtigen Fragen stellen, finde ich. Und ich bin sehr froh gewesen, einen Teil von dazu beitragen zu können. Es dürfen eure Hörer, unsere Fans letztendlich auch uns direkt anschreiben oder anrufen dementsprechend. Warum? Wir sind eine Familie auf zwei Rädern. Wir haben alle eigene Probleme und wir probieren immer die Lösungen ranzufinden, wohlgemerkt.
Oh, schöneres Schlusswort kann es eigentlich geben.
Die nächsten 50 Folgen wünsche ich euch toi 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 und sollten wir uns persönlich treffen, würde ich mich auch sehr, sehr freuen.
Stefan, vielen Dank auch von meiner Seite und jetzt bedanke ich mich natürlich noch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Geduld. Wir haben nämlich mit der 50. Folge auch mit Abstand die längste aller Zeiten aufgenommen. Eine Stunde 26 Minuten. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Wenn wir uns persönlich treffen, würde ich mich auch sehr, sehr freuen.
Stefan, vielen Dank auch von meiner Seite und jetzt bedanke ich mich natürlich noch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Geduld. Wir haben nämlich mit der 50. Folge auch mit Abstand die längste aller Zeiten aufgenommen. Eine Stunde 26 Minuten. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.